Also, hallo, Alla, in welche musikalische Stimmung bist du denn zurzeit?
Ja, guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Heute ist der 18. November, oder?
Ja,
25.
der 18., genau.
Der prächtige Tag heute war die erste Kälte ist eingetroffen heute und musikalische Stimmung ist dementsprechend Krieg.
Ah, ja, gut, interessant, genau. Jetzt mal gleich mal was zur Biografie. Wann wurde dir eigentlich klar, dass du Musik beruflich ausüben wolltest? Also nicht nur als Amateur.
Wann?
Ja.
Ungefähr so um mit 12 war es mir klar, dass
Aha.
ich dass ich Klavierlehrerin werden möchte, wie meine damalige Klavierlehrerin. Das war mein Ziel.
Gut. Hast du auch überhaupt noch Zeit für Hobbys und wenn ja, für welche?
Zeitlang hatte ich sehr wenig Zeit für Hobbys. Während dem Musikstudium, da hast du sehr wenig Freizeit. Jetzt, die letzten ungefähr 10 Jahre, ja, ich habe Hobbys. Dazu zählt Segeln, dazu zählt der Tanz, dazu zählt die Malerei. Naja,
Ja, genau,
so
zum
im
Tanz kommen wir noch
Wesentlichen.
später. Genau. Hat dich jemand in der Familie unterstützt in deinen Bemühungen?
Ja, meine Eltern.
Gut.
Meine Eltern, Papa wollte unbedingt, dass ich ihm für Elise vorspiele. Und das habe ich auch dann auch nach dem Gehör getan. Meine Lehrerin sagte, es sei zu früh für mich. Und deshalb habe ich das heimlich nach Gehör für meinen Papa mir beigebracht.
Ja.
Und dann habe ich das der Lehrerin vorgetragen. Und sie war ein bisschen überrascht.
Wolltest du denn dann nicht Konzertpianistin werden, wenn du
Nein,
schon hier?
ziemlich früh. Und zwar eben mit 12, wie ich vorher gesagt habe, gab es einen jugendlichen Klavierwettbewerb. Nur es war nicht nur Wettbewerb für Klavier. Das fand in Ханты-Мансийск statt. Meine Kindheit von 2 bis 15 habe ich in Нягань, das ist eine Stadt neben Ханты-Мансийск, verbracht. Danach bin ich zurück in die Ukraine für 7 Jahre gegangen und danach mit 22 bin nach Deutschland ausgewandert. Aber zurück zu der sibirischen Zeit. Bei diesem Wettbewerb wurde mir klar, von meiner Lehrerin wohlgemerkt, beigebracht, Glas. Klar hat sie gesagt, dass ich viel zu kleine Hände habe. Ja. Und dann, als ich mit 15 angefangen habe, Klavier zu studieren, das war in Uman, das war mehr oder weniger Berufsfachschule für Musik, nennt das sich hier, aber es ist ein bisschen vom Niveau, wie soll ich das sagen? Es ist eher ein Konservatorium. Das gab es mal in Wien und in München. Das ist eher diese Anstalt vom Niveau her. Dann gab es eben noch zweiten Lehrer, Patrizio hieß er, Viktor, der sagte ebenfalls, dass ich viel zu kleine Hände habe. Und irgendwie prägte sich das so ein. Und jetzt inzwischen weiß ich, dass mit kleinen Händen kann man auch wohl umgehen wie Margarete Long oder Maria João Pires. Nur wie im letzten Interview von Frau Pirisch habe ich jetzt neulich gehört, selbst mit ihren zarten 80 Jahren gibt sie logischerweise zu, dass ihr Repertoire dank ihrer kleinen Hände sehr beschränkt ist. Deshalb spielt sie, zitiert, keinen großen Brahms, keinen Rachmaninow, wie wir wissen. Also das Instrument ist schon für Männer oder androgyne Frauen, auf jeden Fall mit großen Händen. Das Instrument muss man bedienen können. Nicht umsonst war Rachmaninow und ist einer der besten Pianisten der Welt, weil er so große Hände hatte. Ganz einfach.
Ja, gerade noch eine Frage zu Wettbewerben. Kann man eigentlich heutzutage Karriere auch ohne die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben machen?
Nein, eigentlich eher nicht, wüsste ich jetzt momentan zumindest Kategorie bis 30 Jahre alt niemanden, der es ohne Wettbewerber geschafft hat.
Mhm, genau. Gibt es Künstler, die du persönlich getroffen hast, die dich am meisten, wer hat sich da am meisten beeindruckt, von denen, die du persönlich getroffen hast?
Ja, es gibt einen, der ist natürlich in aller Munde und jedem in meiner Klasse, in meinem bekannten Kollegiumkreis ist es auch bekannt, das ist Michail Pletnyov. Allerdings kam ich auf ihn zuerst in meiner Kindheit, natürlich, als ich noch in Russland gelebt habe. Danach, so ist meine Biografie verlaufen, gab es viele andere, die ich kennengelernt habe, schätzen gelernt habe. Und jetzt zum Pletnyov bin ich zurückgekehrt. Ich sag die letzten ungefähr 8 Jahre. Seitdem dauert diese große Entdeckung, kann ich sagen. Für mich ist es eine Entdeckung, weil, wie gesagt, davor habe ich sehr viele eben hier in München gehört. Zu meinen Studienzeiten bin ich sehr oft nach München abends gefahren in verschiedene Konzerte und ich habe sehr große Meister gehört. Alfred Brendel zum Beispiel, Legende. Das ist übrigens auch bei ihm, hatte ich vorsichtig formuliert, das ist meine Formulierung, was die wahre Kunst ist, wenn sie physiologische Reaktionen hervorruft. Dazu zählen ganz simple Reaktionen wie das Weinen, Tränen zu bekommen oder eben Härchen kommen hoch im ganzen Körper oder die dritte, dass du lachst. Dass der Künstler dich, wie damals Brendel, 5. Mai 2005, sich leicht zu merken, das Datum, mit dem gewissen Thema in der Haydn C-Moll-Sonate zum Lachen gebracht hat. Und das ist wirklich eine große, große Kunst. Aber, wie gesagt, Brendel hat mich beeindruckt, Michail Pletnyov hat mich beeindruckt. Und jetzt bin ich natürlich, weil ich fast Mitte 50, Mitte 50 bin ich noch nicht, aber bald bin ich 50, ja, das müssen wir rausschneiden vielleicht.
Ja, machen wir auch.
Jetzt interessiere ich mich auch etwas, im bescheidenen Maß, aber immerhin, für die jüngere Generation, so zwischen 20, 25. Mich interessiert, welche Tendenzen hat die Pianistenwelt. Und leider gibt es sehr viele Fortetisten, ja. Und ich bevorzuge Pianisten.
Das ist gut. Das ist wirklich gut, ja. Genau. Du bist ja unter anderem auch als Musikpädagogin tätig. Wie sieht dann da so ein typischer Tag für dich aus?
Auch ganz einfach. Da kommen einfach Schüler und Studenten. Natürlich mit Pausen und jeder auf seinem Niveau und in jeden muss man sich hineinversetzen.
Weil du gerade von Niveau geredet hast, welche Probleme haben denn da vor allem Anfänger dann zum Beispiel?
Das ist natürlich auch kein Geheimnis. Heutzutage ist Konzentrationsproblem bei Kindern dank den Smartphones sehr verbreitet. Das ist leider... Das ist nicht mehr überraschend, aber es ist sehr, sehr bitter. Kinder können sich maximal 5 Minuten lang konzentrieren.
Ja. Wie sieht es dann aus bei Fortgeschrittenen zum Beispiel, wenn du sie für die Aufnahmeprüfung zur Musikhochschule zum Beispiel vorbereitet hast? Was gibt es da dann für Probleme oder mit welchen Schwierigkeiten haben die dann zu kämpfen unter Umständen?
Ja, auch jetzt habe ich ein paar, die ich jetzt auf die Aufnahmeprüfungen auch im Frühjahr vorbereite. Gleich anschließend übrigens ist der Unterricht. Mhm. Da muss ich sagen, Menschen wollen Musik studieren und hören leider sehr wenig Musik. Und das ist für mich unverständlich. Das ist das Hauptproblem.
Aha, Interessant, ja. Wie sieht es denn überhaupt deiner Meinung nach mit musikalischen Förderungen bzw. Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland oder Bayern aus?
Ja, ich finde, es sieht gespalten aus. Das Angebot, was zum Beispiel München verbreitet und auch eigentlich ein bisschen bescheidener, aber Augsburg auch, und vor allem München, Matinees für Kinder, Künstler und Theater und vor allem Theaterpädagogen oder Museums auch Pädagogen übrigens, sie bemühen sich nur das Interesse von den Eltern. Und da habe ich eben das größte Problem aus meiner Erfahrung und Sicht, die Eltern machen sich diese Mühe leider nicht. Sie finden, dass es viel, viel angenehmer, so ein Smartphone einem Kind sogar dem eigenen in die Hand zu drücken. Und da kann man ja abhaken, ich bin ja ein guter Papa oder gute Mama. Ich habe ja Essen, Kleidung meinem Kind besorgt und vor allem Smartphone. Und da betone ich immer wieder, wenn ein Kind mit den Eltern zu mir kommt und sie sagen, wir möchten bei ihnen Klavier Spiel erlernen. Die erste Frage, die ich der Familie stelle, welche Musik läuft im Haus? Und
was kommt da dann an Antwort?
Das irritiert total alle Eltern aus verschiedenen gesellschaftlichen Klassen, weil sie sich gar nicht im Klaren sind, dass es das Wichtigste ist im Musikunterricht, die Musik selbst. Mhm. Und die muss man erstmal hören. Und ich nenne immer so ein Beispiel, das Essen, welches sie ihrem Kind servieren, ist auch das Kind. Und genauso ist es mit der Musik. Machen Sie das bitte bewusst, welche Musik Sie einschalten.
Was wird denn eingeschaltet dann?
Naja, viele sagen, ach, ich lasse da einfach Radio laufen. Ja, das ist das Futter fürs Hirn, fürs Kindeshirn. Und das ist den meisten Eltern leider nicht bewusst. Und das ist das Hauptproblem.
Gut. Du hast dich auch intensiv mit klassischem und modernem Ballett auseinandergesetzt, beziehungsweise bist ja selbst als Tänzerin sehr aktiv, was man ja auch in vielen YouTube-Videos sehen kann. Wie kam es denn zum Thema Tanz?
Ganz einfach. Der Tanz war eigentlich vor der Musik. Ballett war mit 5, Musikschule erst mit 7. Weil, ja, es hat sich so ergeben.
Ja, genau.
Das waren die Entscheidungen von meinen Eltern. Das mit dem Ballett und mit der Musikschule, das war ganz witzig. Ich habe Kopfstand gemacht, als ich da 7 war, und kam Nachbarin. Sie war die Mutter von meiner besten Kindheitsfreundin. Sie wohnten nebendran und sie unterrichtet übrigens heute noch Klavier an der Musikschule dort in Sibirien. Und sie hat meiner Mutter vorgeschlagen, ob ich nicht die Aufnahmeprüfungen in der Musikschule probieren sollte, weil ich andauernd gesungen habe und eben getanzt habe. Und das sind, wie ich heute auch bestätige, das sind die zwei wichtigsten Voraussetzungen für eine Klavierausbildung, dass das Kind vorher singt und tanzt. Ja, und deshalb habe ich heimlicherweise eben mit dem Vitamin B von meiner Nachbarin nicht im September Aufnahmeprüfungen gemacht, sondern im Februar. Gleich nachdem ich frisch 7 Jahre wurde, im Januar, im Februar habe ich die Prüfungen gut abgeschnitten, bestanden, und so kam ich zu der besten Lehrerin in der Musikschule. Natalia Grischenko hieß sie, und sie war von der Gnesin-Akademie ausgebildet und war eben in Njagan als Lehrerin angestellt. Und so fing das an. Und ab da hatte ich keine Langeweile mehr. Weil manchmal, der Tanz hat mich damals nicht so ausgefüllt. Und das war der Grund, weshalb ich konnte lesen, seit ich 3 bin, hat Mama beigebracht, Tanz. Aber immer noch gab es eben Zeit für den Kopfstand, weil ich mich gelangweilt hatte. Das war der Grund, ganz banal.
Gut, genau. Gibt es eine bestimmte Stilrichtung, die du bevorzugst beim Tanz? Gibt ja verschiedene
Stile. Es wechselt sich genauso, ja. Es wechselt sich genauso wie mit den Komponisten, phasenhaft. Zu Beginn war klassisches Ballett. Danach kamen moderne Tänze. Mit 13 habe ich zum Beispiel Michael Jackson, den Thriller, mit der Gruppe getanzt. Das ist in Erinnerung geblieben. Rock'n'Roll haben wir noch getanzt, solche Sachen. Danach gab es Pause wegen dem Klavierstudium. Und als ich hier in Deutschland angefangen habe, weiter zu studieren, ungefähr nach dem, ich glaube, nach dem 2. Semester, habe ich mich wieder bei einer Tanzschule eingeschrieben, angemeldet. Und da ging es mit Standard Latein weiter. Salsa, Cha-Cha-Cha, wie sie alle heißen. Ja, danach gab es argentinischen Tango, danach gab es Salsa, also in der Reihenfolge. Danach gab es Kizomba und danach gab es Contemporary Ballett, was ich am allermeisten liebe. Ich bin ein großer Fan von Contemporary Ballett. Und jetzt habe ich gerade Flamenco angefangen.
Interessant, genau. Welche Musik ist eigentlich überhaupt für Tanzmusik geeignet, also als Choreografie umsetzbar?
Absolut alles. Also das Thema hatte ich, ich habe diese Idee ganz zufällig aus der Praxis eigentlich, ich kann nicht sagen erfunden, weil ich das eigentlich mein Leben lang gelebt habe, Klavier, Spiel und Tanz. Und ich dachte, es ist bei jedem so, dass es in einer Strömung fließt. Und erst als ich in der Pädagogik mit großen Schwierigkeiten bei Kindern, speziell bei einem gewissen Mädchen, gestoßen bin, sie hatte phänomenales mathematisches Schachgedächtnis, habe ich immer so genannt. Eine fantastische Transposition zum Beispiel hat sie gemacht, aber sie hat das immer ausgerechnet. Also nur auch nach 4 Jahren konnte sie leider zwischen 3er und 4er Takt nicht unterscheiden. Und deshalb habe ich damals entschieden, mit ihr so auf Anhieb gleich hier in meinem großen Unterrichtsraum zu tanzen. Und da bin ich auf riesen Schwierigkeiten gestoßen. Das ist die Musikalität, der Takt. Ja, und ab da an verfolge ich das auch. Das ist unentbehrlich. Das ist wirklich 1:1. Und du als Lehrer, du darfst das nie vergessen, dass es 1 ist. Und wenn du das etwas später verstehst, solltest du auch in eine Tanzschule gehen und gewisse zumindest Grundschritte dir beibringen lassen. Und mit der Idee war ich an der Musikhochschule bei uns in Augsburg. Da war ich Assistentin von Professor Loritz in der Musikpädagogik. Und diese Frage, die du mir gerade gestellt hast, ob man alles vertanzen kann, ich kann mit sauberem, reinem Gewissen meine Antwort wiederholen, die ich zu meinen Kollegen gesagt habe, absolut alles. Ja. Jeden zweiten Satz von Beethoven, Mozart, Haydn, wie sie alle heißen, Sonaten. Auch den ersten. Einfach absolut alles. Das, die Frage ist nur, dass du natürlich mit deinen technischen mit deinem technischen Equipment etwas höchstwahrscheinlich begrenzt bist. Aber darum geht es auch nicht. Wir sind ja schließlich keine Tänzer. Es geht immer um die gleichen Aufgaben bei einem Tanz wie im Spiel. Du musst das durchdenken und plastisch darstellen können.
Du hast gerade von Denken jetzt gesprochen. Wie steht es da um die Fantasie, die eigene Fantasie, die man da mit einbringt?
Das ist nämlich das Wichtigste, ja. Ja, kein geringerer als Schubert sagte, das Wichtigste ist die Fantasie. Und wenn das schon Franz Schubert sagt.
Gut. Und dann andere so banale Dinge, sage ich mal in Anführungszeichen, wie Atemtechnik, allgemeine Fitness, Körperbeherrschung. Was spielt denn das für eine Rolle dann beim Tanz?
Beim Tanz? Ja, natürlich musst du üben. Also das Wunder geschehen nicht, ganz klar. Manchmal übe ich mehr, manchmal weniger. Das ist der Körper. Und im Sommer, wenn es zu heiß ist, ja, da bist du einfach etwas schwieriger bedient als zum Beispiel am Flügel. Die Hitze macht dir nicht so viel aus. Wenn du Klavier übst, im Tanz kannst du dich dagegen nicht schützen. Das ist körperlich, da ich den Vergleich habe, viel, viel intensiver, sage ich mal.
Spielt da eigentlich die Ernährung auch eine Rolle?
Ja, natürlich musst du auf deine Ernährung achten, weil kaum hast du, so wie ich zum Beispiel, ein paar Kilos zugenommen.
Streich mal aus.
Naja. Ja, das ist einfach viel leichter, wenn du leicht bist, weißt du? Du kannst deinen Körper besser, schneller drehen, du kannst das einfach besser verwalten. Das ist nur ein Instrument, das du zur Verfügung hast. Und das Gewicht ist einfach bequem, ein leichtes Gewicht zu haben.
Tanzt du eigentlich mehr nach einer festgelegten Choreografie oder eher spontan?
Bei mir ist es so, ich höre mir ein Stück, egal welches, mehrmals durch. Manche spiele ich selber. Und in dem Fall, es passiert meistens, wenn ich mir das Stück anhöre. Da dreht sich eine Geschichte im Kopf. Ich denke mir immer, naja, das ist ja kein Geheimnis. Wahrscheinlich wir alle haben so ein Buch, ob es eine Erzählung, Roman oder Essay ist, hängt von der Größe ab. Aber ein Musikwerk ist immer mit einem entweder Bild, naja, so einem malerischen Bild, meine ich, zu vergleichen oder mit einem Buch. Das ist immer eine Geschichte. Das sind immer Klanggebungen dabei. Das ist immer ein Format, wie groß das ist. Das ist eigentlich immer eins. Die Kriterien für ein Tanz, Bild, Buch, Musikwerk, architektonisches Werk sind immer dieselben.
Ja, das ist interessant, genau.
Mit Kulmination, mit der Dynamik, mit den Farben und mit dem Inhalt natürlich.
In welchem Alter sollte man bei entsprechender Eignung überhaupt mit dem Ballettunterricht beginnen? Gibt es ein bestimmtes Alter?
Je früher, desto besser, ja. Also fünf,
was heißt das genau?
5 ist ein gutes Alter.
Ah ja, gut. Und wie wird denn so eine Eignung dann überhaupt festgestellt? Ist ja nicht jeder geeignet fürs Ballett.
In Russland nicht. In Deutschland schon. Und inzwischen finde ich, eine goldene Mitte ist gesund. Natürlich, das ist wie beim Klavierspiel, ja, oder Geigespiel. Also die Größe deines Apparates, die ist natürlich entscheidend fürs Klavier. Die Frage ist, wie weit du kommen möchtest und für welche Ziele, die du dich entscheidest, und genauso mit den Füßen im Tanz. Es gibt gewisse, ob du Rechtsbeiner bist oder Linksbeiner. Ja, das ist genauso wie ob du mit der rechten Hand schreibst oder mit der linken. Genauso ist es mit den Füßen.
Ich gar nicht, dass es das gibt überhaupt.
Ja, ich bin zum Beispiel Linksbeiner,
sagt man das dann so?
Ja, Linksbeiner.
Ach, interessant, habe ich noch nie gehört.
Natürlich, da gibt es auch so Profi-Termini.
Das ist interessant, genau. Pianisten können ja beliebig lang, sage ich mal, vom Alter her spielen, mit über 90 auch noch, also beim Ballett ja nicht, das natürlich weiß ich nicht, ja auch natürlich. Bis zu welchem Alter Kann man das eigentlich, ohne dass man jetzt die Gesundheit ruiniert oder gefährdet, Ballett eigentlich tanzen?
Du meinst klassisches Ballett?
Klassisches
oder?
Ballett.
Naja, kommt drauf an, Profis gehen so mit plus minus 40 Jahren schon in Rente. So 43.
Doch so lange, ja, weil ich gedacht habe,
ja,
das kann man gar nicht so lange machen.
Ja, also, je nachdem. Das ist natürlich immer sehr individuell, wie dein Körper mithält.
Ah.
Aber es gibt natürlich Menschen wie Plisetskaya, Alonso, sehr viele, die das bis ins hohe Alter gekonnt hatten. Nur ist natürlich, ja, es ist unterschiedlich, es ist immer individuell.
Mhm. Gut, jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Demis Volpi, der Nachfolger von John Neumeier in Hamburg, der hat einmal geäußert, ich möchte, dass das Publikum im Theater träumen und fühlen kann, dass es versteht, was passiert. Braucht der durchschnittliche weibliche bzw. männliche Zuschauer oder Zuhörer bestimmte Vorkenntnisse, um eine Ballettaufführung genießen zu können?
Ja, speziell John Neumeier, ohne zu wissen, dass du auf ihn zukommst, wollte ich ihn unbedingt erwähnen, weil das, wie John Krenko zum Beispiel, für mich zwei größten Figuren im Tanz sind. Und John Neumeier, der ist jetzt 83 oder vielleicht bereits 84, das ist der intellektuellste Choreograf. Ich glaube nicht nur heute, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, ihn zu toppen mit seinem Schaffen. Das bewundere ich, wie kann man so intellektuell hervorragend Beethovens und Mahlers vor allem Sinfonien choreografieren. Ganz einfach, wenn du dich ein bisschen mit der Biografie von John Neumeier befasst und diese Persönlichkeit ein bisschen kennenlernst, schnupperst, der ist belesen wie, ich sag mal, nicht jeder Literator. Ich maß mir sogar das zu sagen an.
Gut, interessant. So, letzte Frage. Was möchtest du noch zum Schluss Musik- bzw. Tanzliebhaberinnen und Liebhabern mit auf den Weg geben?
Zu tanzen und Musik zu hören.
Also ganz einfach.
Ballette zu hören. Also ja. Ich sage immer Ballette hören. Ja, ganz einfach.
Ja, gut. Ja. Vielen Dank.
Sehr gerne.